Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Die Kapitalmärkte stehen einmal mehr im Spannungsfeld aus Inflation, Zinsen, geopolitischer Risiken, strukturellen Veränderungen und so weiter und so weiter. Vieles wirkt einigermaßen überhitzt, vieles wirkt ein bisschen unkontrolliert. Irgendwie hat man das Gefühl, man hat so ein bisschen das Verständnis und die Kontrolle verloren. Und mein heutiger Gast beobachtet diese Entwicklung seit vielen Jahren aus absolut nächster Nähe. Als Kapitalmarktexperte bei Fidelity ordnet er Märkte ein, bewertet Risiken und zeigt Chancen auf, jenseits kurzfristiger Schlagzeilen. Wir wollen darüber sprechen, wo wir aktuell stehen, was die Märkte wirklich antreibt und was Anleger jetzt natürlich beachten sollten. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Carsten Röhmheld. Herzlich willkommen, lieber Carsten. Danke für deine Zeit.
Hallo Jo, ich freue mich über die Einladung.
Carsten, lass uns anfangen. Fidelity ist sehr vielen Menschen bekannt. Carsten Röhmheld ist sehr vielen Menschen bekannt. Aber hol uns doch nochmal ab, was dich bis hierhin so geprägt hat, dass du jetzt bei Fidelity schon seit einigen Jahren als Kapitalmarktexperte unterwegs bist. Ich glaube, der Werdegang ist immer total spannend für die Leute.
Ja, ich habe schon sehr früh angefangen, mich für Wertpapiere zu interessieren. Schon in jungen Jahren habe ich so ein bisschen experimentiert am Zertifikatemarkt und habe mit Zeitschriften mich versucht weiterzubilden. Mein Vater hat mir das so ein bisschen mitgegeben. Der hat mir schon als Kind einen Aktienfonds-Sparplan aufgesetzt und aufgelegt. Und das fand ich jetzt eigentlich eine sehr spannende Sache. Er hat mir damals erklärt, wie das funktioniert. Und seitdem bin ich da drin, wie man so schön sagt. Und auch mein Studium hat mich da in diese Richtung gebracht. Mich hat die Börse und die Finanzmärkte immer am meisten interessiert. Ich habe dann bei einem Finanzdienstleister auch während des Studiums gearbeitet und ein Praktikum gemacht. Und ja, dann hat mich die erste berufliche Phase zur Commerzbank geführt. Da war ich im Asset Management Bereich, im Aktienfondsmanagement bei der ADIC. Das ist ja die älteste deutsche Fondsgesellschaft, heute leider nicht mehr existent, sondern in der Allianz Global Investors aufgegangen. Da war ich dann 8 Jahre im Bereich Aktienfondsmanagement tätig und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich so ein bisschen auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, nämlich ins Brokergeschäft, damals unter Credit Suisse First Boston noch, als Aktien-Salesmann für US-Aktien und habe dann eben die Kunden, deutschen Fondsmanager und so weiter beraten, was US-Aktien betrifft. Ja, und dann gab es dieses tolle Angebot von Fidelity, was für mich eben sozusagen den Sales-Bereich, den Vertriebsbereich und den analytischen Bereich so ein bisschen kombiniert hat. Und Fidelity hat mich dann angestellt damals erstmal im Vertrieb für Financial Units, die wirklich also sophistiziert sozusagen sich mit Fondseinkauf beschäftigen. Und ich habe aber diese Kapitalmarktrolle immer schon begleitend in der Vergangenheit gehabt. Und die habe ich dann weitergeführt. Und bei Fidelity wurde es dann tatsächlich zum Jobwechsel, der mich dann dazu geführt hat, dass ich Kapitalmarktstratege wurde dort. Und seitdem spreche ich über die Kapitalmärkte mit großer Begeisterung. Jeden Tag versuche ich das Geschehen aufs Neue einzuschätzen, zu analysieren und daher wird es ja nicht langweilig dieser Tage.
Er wird nicht langweilig und jetzt hast du natürlich in deinem Werdegang, in deinem Lebenslauf ein paar ganz spannende Namen drin. ADIC, also die Leute, die das jetzt hören, kennen das möglicherweise gar nicht mehr. Auch bekannt dadurch, dass die Trikotwerbung beim Hamburger SV gemacht
haben,
in der Tat.
Ja.
Damals die Raphael van der Sar-Zeit oder sogar noch früher. ADIC, spannend. Und Credit Suisse First Boston. Credit Suisse gibt es nicht mehr. Das heißt, du hast natürlich deine Uhr der, wie soll ich das sagen? Naja, also du weißt, was ich meine, ja?
Sie lag nicht an mir, vermute ich mal, aber tatsächlich gibt es einige der Institute nicht mehr.
Dann drück mir die Daumen für Fidelity. Ich glaube, das wird aber nicht notwendig sein.
Nein, das vermute ich nicht.
Okay, danke für die Einordnung. Das ist ganz spannend. Frage dazu natürlich noch, der Papa Aktienfonds war es, den er dir, ja. Weißt du noch, welcher das war?
Das war der Fondak damals, genau.
Oh, das war auch schon Commerzbank.
Also, genau.
Also ADIC.
Ganz genau. Fondak, das war der Aktienfonds und der hat mich geprägt bis heute.
Stark. Lass uns einsteigen, Kapitalmarktlage. Es ist, du hast gerade schon gesagt, es bleibt spannend und es ist, glaube ich, ganz interessant zu beobachten, mit wie vielen unterschiedlichen Themen wir uns beschäftigen müssen. Sag doch mal die aktuelle Situation an den Aktienmärkten, wenn wir dabei mal bleiben. Wie würdest du das einschätzen? Ist das was, was immer mal wieder vorkommt. Und da haben wir schon auch ganz außergewöhnliche Zeiten oder einfach so mal Makrosicht. Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, wir haben in mehrfacher Hinsicht außergewöhnliche Zeiten. Erstens glaube ich, das Modell der Vergangenheit ist nicht mehr das gleiche, wenn ich allein die Geopolitik mir anschaue, wie sie zuvor war. Ich glaube, diese Fragmentierung in der Welt, dieser Rückgang an Globalisierung, der wird jetzt dauerhaft passieren. Und diese Fragmentierung der Welt in verschiedene Blöcke, der wird auch das Geschehen an den Kapitalmärkten auf Dauer beeinflussen. Gerade der Wechsel des amerikanischen Modells von einem, sage ich mal, von der Auslagerung von der Produktion günstiger Güter und dem Import jetzt hin zu mehr Reindustrialisierung, sozusagen Aufbau von Infrastruktur innerhalb der USA. Das verändert das Modell auch der Amerikaner sehr deutlich. Aber auch die Alliierten und die Allianzen, die im Handelsbereich weltweit sich neu ergeben, nach der neuen Ausrichtung der USA, verändert diese Weltpolitik und war bisher vielleicht der Kostenfaktor und möglichst günstige und effiziente Produzierung oder Produktion das Wichtigste, ist jetzt eigentlich Sicherheitspolitik und der Zugang zu Rohstoffen und der Zugang zu Infrastruktur und Wertschöpfungsketten ist jetzt das Wichtigste geworden. Und das wollen jetzt viele Länder zurückholen. Und das verändert auch die Ausblicke auch auf die Kapitalmärkte. Wir haben in den letzten Jahren einen unglaublich guten Aktienmarkt gehabt, zum Beispiel in den USA, aber auch im Rest der Welt seit 2022. Und da haben wir schon relativ viel an Renditepotenzial ausgeschöpft. Und wir haben, wenn man den historischen Vergleich mal einordnet, haben wir eigentlich fast wenige 3-4 Jahreszeiträume gehabt, in denen die Renditen so außergewöhnlich hoch waren. Und es wurde natürlich viel über staatliche Investitionsprogramme gefördert, seit Covid natürlich eine Menge und verschiedene andere größere Schulden natürlich, die immer wieder auch zu größeren Investitionen führen. Aber das lässt sich nicht ewig so weiterspinnen. Und ich glaube, die Märkte haben so ein bisschen auch ihren Risikopuffer zurückgeführt. Und das wird in Phasen von größerer Volatilität immer wieder deutlich.
Aber lass uns da mal kurz reingehen, ja. Weil ich das wirklich spannend finde. Weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, das ist gerade das Stichwort Covid genannt. Mhm. Da haben wir den letzten wirklichen Teilcrash gesehen.
Ja.
Ich glaube, da gingen wir innerhalb von 4 Wochen, 6 Wochen 40% runter oder sowas, ja, in der Größenordnung. Ich weiß die Details nicht mehr. Ja. Sogar mehr. Mhm. Aber im Grunde haben wir doch gar nicht so viele gute Nachrichten, die dazu führen. Also ich bin immer überrascht und ich bewege mich nicht ganz so tief wie du in den Kapitalmärkten, aber ich bin immer wieder überrascht, wie stabil und robust sich Kapitalmärkte und Aktienmärkte vor allen Dingen zeigen. Im Grunde haben wir aber so viele Katastrophen in der letzten Zeit gesehen, dass man doch fast verwundert sein muss, dass das so stabil ist.
Das stimmt auch. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir in diesen Katastrophenphasen, wie Covid zum Beispiel, immer wieder gesehen haben, dass den Staaten und den Institutionen sehr viele Dinge einfallen, um die Märkte zu retten. Und meiner Ansicht nach ist es so, dass dieses Bailout-Potenzial, also das Potenzial von Regierungen oder Institutionen, um die Märkte wieder in Gang zu bringen, dass das von den Anlegerinnen und Anlegern eingepreist wird und dass man immer wieder sagt, eigentlich, wenn solche kurzfristigen Volatilitäten und Schocks passieren, dass man eher wieder kaufen muss, unbedingt, weil sozusagen die Institutionen werden es schon richten. Also diese Absicherungsmentalität, das ist natürlich fatal, weil man auf die Weise in einer Einbahnstraße unterwegs ist, deren natürliches Korrekturpotenzial gar nicht mehr so da ist. Und die Anleihen über größere Schulden und über vielleicht finanzielle Polster werden dadurch immer geringer und die Anfälligkeit für größere Krisen wird auch größer, aus meiner Sicht.
Okay, verstehe. Jetzt mal für den Normalsterblichen, also diese vielen Jahre der Nullzinsen, wo man günstig Geld bekommen hat, hat diese Phase auch Aktienmärkte gestützt? Und stützt diese Phase auch immer noch Aktienmärkte?
Ja.
Weil bei allem, was du sagst, ist natürlich eins auch ganz wichtig, ich brauche ja trotzdem Geld, um zu investieren.
Natürlich.
Also irgendwo muss ich das Geld hernehmen. Meine These ist, wir haben immer noch so viel Geld aus dieser Nullzinsphase, was irgendwo falsch, unsinnig veranlagt ist, was immer wieder auch den Weg in Aktienmärkte findet.
Ja.
Ist das richtig?
Ja, das ist richtig so. Die Liquidität an den Märkten ist immens. Man sieht es an den Polstern, man sieht es an den enormen Volumen, da immer noch in Geldmarkt und ähnlichen Instrumenten geparkt sind, was vielleicht in Girokonten unverzinst auf Konten liegt nach wie vor oder wenig verzinst aktuell. Und Das ist der Punkt. Also sobald dann wieder Investitionsphasen kommen, strömt dieses Geld dann wieder an die Märkte und stützt die Märkte weiterhin. Also in den letzten Jahren ist viel Geld an die Finanzmärkte geflossen, aber das Potenzial im Hintergrund ist immer noch sehr, sehr ausgeprägt.
Das ist spannend, gell? Auch wenn man sich zum Beispiel den DAX anschaut. Ne? Also ich treffe in Deutschland oder auch hier selbst in Österreich treffe ich kaum jemanden, der sagt, Mensch, ach, mit Deutschland ist super. Also das macht ja richtig Spaß, was ihr da im Moment macht. Hey, da wäre ich auch gerne irgendwie dabei. Im Gegenteil, jeder sagt, hey, pass auf, ihr Deindustrialisierung, ihr seid eigentlich, wenn ich das so salopp ausdrücken darf, ihr seid eigentlich am Arsch. Und trotzdem sehen wir, dass der DAX, sagen wir doch, mindestens robust ist.
Ja.
Woran liegt das?
Das liegt vor allem daran, dass der DAX eben seine Ausrichtung im internationalen Bereich hat. Dass der DAX eben keine Repräsentanz der, sage ich mal, der kleineren und mittleren Unternehmen ist, sondern der großen multinationalen Unternehmen, die natürlich von dem großen Globalisierungsboom der letzten Jahre profitiert haben und die ihre Geschäfte natürlich überall in der Welt haben. Und die Standortbedingungen in Deutschland sind tatsächlich nicht besonders gut. Das muss man klar konstatieren. Deswegen ist auch immer die Frage, wie sich die Politik orientiert nach vorne hin, extrem wichtig. Jetzt haben wir letztes Jahr mal einen gewissen Impuls gesehen, der auch dazu geführt hat, dass die Wachstumsraten in Deutschland nach vorne hin wieder etwas attraktiver geworden sind. Aber aus dem Gröbsten raus sind wir deswegen noch nicht. Und ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Eines ist, dass wir diese europäische Koordination, dass die einfach besser funktioniert, weil der europäische Block ist ein absolut ausgeprägter und sehr wichtiger Wirtschaftsblock, der immer noch unter seiner Gewichtsklasse spielt, der auch versucht, immer noch irgendwie nach allen Richtungen eher zu gefallen, als seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und da ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass die nationalen Interessen innerhalb dieses Euroblocks natürlich sehr unterschiedlich sind und auch die Charaktere, die an der Führungsspitze stehen, teilweise sehr unterschiedlich sind. Aber wenn man das Potenzial mal wirklich in die Waagschale werfen würde und heben würde im europäischen Kontext, dann könnte dieses Europa und diese Europäische Union ein unglaublich wichtiger und gewichtiger Faktor werden und durchaus in Konkurrenz zu USA und China stehen.
Und übrigens ja nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allen Dingen auch wirtschaftlich und damit einhergehend sicherheitspolitisch. Weil das ist jetzt die neue Platte, die aufgelegt wurde, ja, dass wir uns sicherheitspolitisch neu und am besten auch geeint aufstellen müssen. Das heißt, Carsten, ich fasse nochmal kurz zusammen. Der DAX ist eigentlich gar kein deutscher Aktienindex, sondern, keine Ahnung, ich habe irgendwo mal gelesen, 75% der Umsätze dieser Unternehmen werden im Ausland getätigt. Ja. Es ist eine Zahl, die ungefähr seriös ist.
Ja.
Gutes Beispiel, da ist übrigens die Deutsche Telekom. Wenn man sich die Deutsche Telekom anschaut, und das ist ja die Volksaktie von Mitte der 90er,
ja,
ich glaube zu wissen, dass die einen sehr, 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 sehr großen Prozentsatz ihrer Gewinne in den USA machen.
Natürlich, über ihre Mobilfunktochter, ganz genau.
Ja, sind wir da bei 80%?
Also es ungefähr. Ich bin nicht ganz sicher, aber es kommt ungefähr hin. Also jedenfalls deutlich jenseits der 50% kommen aus den USA.
So, also für den Faktencheck, es können 80% sein, ja, aber Carsten sagt ja deutlich über 50. Also stimmen meine 80 auch.
ja.
Nein, aber das muss man einfach wissen und das muss man auch den Menschen sagen.
Ja.
Weil das natürlich nicht unbedingt zur Allgemeinbildung gehört, aber trotzdem auch ganz interessant ist zu verstehen. Jetzt hast du über Europa gesprochen und das ist natürlich die ganz natürliche Kette, wenn wir von Deutschland versuchen, uns Europa ein bisschen näher anzuschauen. Die Partikularinteressen einzelner Länder sind dominant aus verschiedenen Gründen. Frankreich ist da, glaube ich, das allerbeste Beispiel. Kriegen wir das denn überhaupt hin, deiner Einschätzung nach, dass wir diesen Block bilden, also diesen 450 Millionen Einwohner-Block mit, keine Ahnung, 40% der Wirtschaftskraft der Welt etc., was es da alles für Zahlen gibt, und wir sind uns einig, dass das ein wichtiger Block ist. Kriegen wir das hin, deiner Meinung nach? Ich würde jetzt fast nach einer Ja-Nein-Antwort fragen, aber Volkswirte und Kapitalmarktexperten können nicht mit Ja oder Nein antworten. Wie ist deine Einschätzung?
Es wäre wünschenswert, aber ich habe doch gewisse Zweifel, dass das in der ultimativen Umsetzung wirklich funktioniert. Denn wenn man es zu Ende denkt, müsste aus diesem europäischen Block nicht nur eine Wirtschaftsunion werden, sondern auch eine politische, bei der man sagen müsste, es gibt vielleicht dann ein Europaparlament, was dann tatsächlich auch das Sagen hat, auch über die Budgets der einzelnen Länder und was sozusagen die Eurozone zu einem zu einer Einheit formen würde. Und das ist aus heutiger Sicht sehr unrealistisch. Aber das ist eigentlich der Gedanke, wenn man die EU von Anfang bis Ende durchdekliniert, wo sie eigentlich hin sollte.
Und da, 30 Jahren sprechen wir darüber.
Richtig. Und da sehe ich noch einen großen Stolperstein, dass dort die nationalen Interessen einfach zu stark im Vordergrund sind. Und ich sehe nicht, jedenfalls nicht im aktuellen Zeithorizont, wie sich das Thema auflöst. Von daher ist dieses Potenzial wahrscheinlich ein theoretisches, aber nicht unbedingt eines, was tatsächlich auch so genutzt werden kann.
Okay, dann lass uns mal fantasieren. Wäre es sinnvoll, dass Deutschland sagt, Freunde, alles gut, wir haben es jetzt 30 Jahre lang versucht, waren die Lokomotive, waren Geberland, waren alles Mögliche für diese EU, sind übrigens mit vielen Sachen immer mit gutem Beispiel vorangegangen, Stichwort CO2-Neutralität, wir haben auch 5 Jahre vorher nochmal versucht, also unterm Strich, wir haben alles versucht, aber im Grunde funktioniert das ganze Konstrukt nicht. Gibt es deiner Einschätzung nach das Risiko, dass das passiert?
Ich würde es nicht für hochhaltendes Risiko, dass das passiert, weil sich dadurch natürlich die Lage nicht unbedingt verbessern würde. Weil wenn man sich überlegt, dass Deutschland jetzt aus dieser Überlegung heraus vielleicht sich dann abkapselt oder isoliert, wie auch immer man das bezeichnen mag, da sehe ich die wirtschaftlichen Aussichten noch als schwieriger an. Weil Deutschland hat natürlich auch viel profitiert von der EU, hat über eine gemeinsame Zinspolitik profitiert, hat über einen Binnenmarkt profitiert, der den jeweiligen Industrien auch viel Absatzmöglichkeiten verschafft hat. Also Deutschland ist ein Profiteur auch durchaus der EU und wird es weiter bleiben. Von daher halte ich das jetzt einfach für eine theoretische Diskussion, dass das stattfindet. Ich kann mir es schlecht vorstellen.
Ich habe einfach Angst davor, dass diese Diskussionen aufkommen und zwar noch mehr aufkommen als bisher. Weil Fakt ist ja auch, wenn wir uns mal die Kriterien, auch die Fiskalkriterien anschauen, die sich die Länder auferlegt haben vor vielen Jahrzehnten.
Ja.
Maastricht-Kriterien war immer ein Thema, Neuverschuldungsgrad etc. Im Grunde hält sich da ja niemand dran. Und seit Jahren hält sich da niemand dran. Die einzigen, die sich versucht haben, immer noch daran zu halten, ist Deutschland. Schäuble, schwarze Null, bla bla, brauchen wir nicht nur mal reinzugehen. Ich habe halt die Befürchtung, dass der Rückhalt immer weniger wird zu diesem Thema. Und ich glaube, wir müssen den Leuten einfach auch nochmal sagen, dass Deutschland der größte Profiteur der EU ist. Zumindest bis Eurobonds kommen, muss man auch sagen. Ja? Aber das ist eine wichtige Aussage.
Ja.
Und, ich glaube, wir sind da genau auf der gleichen Seite unterwegs. Das sollten wir versuchen, unter allen Umständen auch in die Jetztzeit hineinzuretten, weil jetzt kommen nämlich nicht nur Wirtschaft, sondern der Rest auch noch mit dazu.
Ganz genau. Aber das, also du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich diese Sanktionsmechanismen, bei denen man eigentlich in vielen Bereichen der Welt im Moment sehen kann, dass die so ein bisschen außer Kraft gesetzt sind. Also dass Regeln, die regelbasierte Ordnung, die wir ja jahrelang vielleicht eingehalten haben, wo es immer wieder, sage ich mal, vielleicht Ausnahmen davon gab, aber dass sich bestimmte Spiele einfach nicht mehr daran halten. Und ein regelbasiertes System funktioniert so lange nur, wie die Leute sich an die Regeln halten. Wenn aber der Bruch der Regel nicht sanktioniert wird, sondern zugelassen wird, dann sind die Regeln auch fast überflüssig. Und deswegen müsste man, das gilt für die EU, das gilt für viele andere Bereiche auch, zu einer härteren Sanktionierung von Brüchen von Regeln wieder beitragen, damit diese regelbasierte Ordnung wieder funktionieren kann, so wie sie es mal getan hat.
Ja, es ist ganz spannend, dass wir uns darüber immer unterhalten. Man muss das vielleicht mal im Zusammenhang mit, sagen wir mal, mit Fußball sehen. Also wenn jemand permanent mit 16 Spielern spielt, obwohl nur 11 erlaubt sind, es aber durchgezogen wird und ihm keiner sagt, hey, du darfst nur 11 spielen lassen, dann führt das dazu, dass der mit 16 Spielern tendenziell die Spiele einfacher gewinnt. Und wenn die Regel nicht eingehalten wird, die es eigentlich gibt, dann führt das dazu, dass irgendwann jeder mit 16 Spielern spielt.
Genau.
Oder anfängt mit 13, 14, 15 bis hin zu 16 zu spielen. Und das führt natürlich dazu, dass das Regelwerk im Endeffekt dann obsolet ist.
Genau das Beispiel. Oder wenn der Spieler die rote Karte bekommt, sich aber weigert, vom Feld zu gehen.
Darf weiterspielen, ja.
Das sind genau die Beispiele, die in der Praxis beobachtet werden können. Und das führt natürlich nicht gerade zu einem Vertrauen in das System.
Schauen wir uns die USA an.
Ja.
Das ist wahrscheinlich der heißeste Scheiß im Moment in vielen Bereichen. Schauen wir nur auf die Wirtschaft, weil das einfach wichtig ist zu verstehen. Ist die Wirtschaft wirklich so robust, wie alles sagen und wie man das übrigens ja auch an den Kapitalmärkten sehen kann? Oder sagst du, boah, pass auf, da ist irgendwie auch ein bisschen Sand im Getriebe, wir sehen das nur noch nicht. Wie ist da deine Einschätzung? Ganz grob.
Die Wirtschaft ist robust, das muss man sagen, robuster als in vielen anderen Bereichen der Welt. Da sind auch im Gegenteil eher Wachstumsrevisionen nach oben noch im Verlauf der letzten Monate passiert. Und alle Maßnahmen, die jetzt noch von Seiten von Investitionen und großen, gerade die Datencenter und die KI, der KI-Bereich ist sehr stark von Investitionen noch gestützt, der sorgt für viel Wachstum. Aber ich glaube, ein Problembereich ist der Arbeitsmarkt, der schon nicht mehr ganz so robust ist, wie es vielleicht erscheint. Und da ist vielleicht KI auch eine Erklärung dafür, dass Unternehmen schon anfangen, im Zuge dieser vermeintlichen Profitabilitätsoffensiven Arbeitskräfte abzubauen und dass der Profitabilitätsboom sozusagen am Konsumenten vorbeigeht. Und das ist ein großes Problem, weil Amerika ist ein Konsumland. 2/3 des GDPs, des Bruttoinlandsprodukts, wird von Konsum gestützt. Wenn aber der Konsum auf Dauer vielleicht nicht mehr gestützt werden kann, dann leidet auch die Volkswirtschaft. Also ich glaube, die Konjunktur ist robust und der Ausblick für dieses erste Halbjahr in den USA ist noch ganz in Ordnung. Aber ich befürchte, dass das nicht so weitergeht nach vorne. Der Arbeitsmarkt ist ein Fragezeichen, die Zinsen sind ein Fragezeichen. Ich vermute, dass die Inflationsentwicklung möglicherweise einen Tick höher ausfallen kann im Laufe der Zeit, als es jetzt noch der Fall ist. Das erschwert es der Notenbank, Zinsen zu senken zum Beispiel. Und so glaube ich, dass die Problemfelder in den USA schon größer werden, dass man sich also nicht auf den Lorbeeren ausruhen kann.
Jetzt schau, lass uns mal reingehen, weil das wirklich wichtig ist zu verstehen. 2/3 der Wirtschaftsleistung der USA stammt von Amerikanern im Bereich des Konsums, der innerhalb der USA stattfindet. Ja. Das ist deswegen so bemerkenswert, weil das natürlich unheimlich leicht beeinflusst werden kann über Arbeitsmarkt, Inflation. Und das sind natürlich Bereiche, die, und das ist total sensibel, wenn die Inflation hoch ist, können die weniger konsumieren. Weniger Konsum führt im Grunde zu schwächerer Wirtschaftsleistung, um es mal so zu sagen. Wie ist es in Deutschland? Wie viel Prozent des BIPs ist auf den deutschen Konsum zurückzuführen?
Deutlich weniger. Genau. Also ich vermute, ich bin wirklich nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass es um die 50 und drunter unter 50% sind. In den USA ist diese Quote sehr hoch das ist etwas, was den Amerikanern in der Vergangenheit auch sehr stark geholfen hat, um sozusagen diese Wirtschaftskraft eben zu entwickeln. Und da haben viele auch gesagt, in Europa sollte man sich eine Scheibe davon abschneiden und einfach den Konsum noch mehr fördern, weil das sozusagen über diesen Faktor natürlich eine Menge Wirtschaftskraft auch beinhaltet, aber ist in Deutschland deutlich geringer.
In Europa glaube ich auch deutlich geringer. Ja. Die Wirtschaftskraft Deutschlands, insbesondere Deutschlands, stammt von dem Exportweltmeister und der Exportweltmeisterschaft, die wir viele Jahre hatten. Aber auch da sind wir kein Titelverteidiger mehr, sondern gehen da eher als Außenseiter ins Rennen der nächsten Jahre. Aber es ist, glaube ich, ganz spannend zu verstehen, um die USA auch zu verstehen. Ich meine, es ist ein Land mit 330, 340 Millionen Einwohnern. Die haben jede Zeitzone, die haben jede Wetterzone. Die brauchen nicht zwingend irgendwie das Ausland, um das zu erleben, was wir immer erleben wollen. Ja.
Und gerade da ist das Thema Inflation nochmal besonders wichtig, weil jetzt gerade in der Zeit, wo die Ölpreise, Energiepreise weiter steigen, ist die Gefahr groß, dass der Konsument natürlich davon stark beeinträchtigt wird und dass die Budgets weiter zurückgehen und damit die Kaufkraft und die Möglichkeiten des Konsumenten zurückgeht. Und das ist gefährlich.
Die Amerikaner hatten immer so eine Einschätzung. Und das war die 3-Dollar-Einschätzung, die 3 Dollar pro Gallone. Das heißt, die wollten nie, dass der Preis pro Gallone Benzin über 3 Dollar geht, weil das war so ein ganz neuralgischer Punkt für die. Dann flippten die komplett aus. Und ich weiß nicht, wie der aktuelle Preis ist, aber Fakt ist, die Energie in den USA ist deutlich günstiger als in Deutschland und in Europa.
Weil auch die Energie viel stärker in den USA relevant ist. Also alle fahren mit großvolumigen Autos und sozusagen der Hebel über den Gaspreis und Benzinpreis ist sehr, sehr groß und die Amerikaner brauchen nicht so sehr wie niedrigen Öl- und Gaspreis. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, auch Klimaanlagen und alles, was dann eine Rolle spielt, ist schon ganz, ganz spannend. Lass uns die Sachen, die wir jetzt über Deutschland, über Europa und USA kurz besprochen. Es gibt noch viele andere Regionen in der Welt. Wir haben aber nicht 3 Stunden Zeit, sondern wir wollten uns um 30 Minuten kümmern. Lass mich eine Sache mit dir besprechen, die mir total auffällt, ist, sehr viele Menschen bekommen aktuell die Empfehlung, kauf einen ETF, das den MSCI World abbildet, dann hast du eigentlich gar kein Problem. Ich möchte zumindest gerne mit dir gemeinsam mal darauf hinweisen, dass es da durchaus ein Problem geben kann.
Ja.
Nicht, dass man, ich will jetzt weder auf einen ETF abzielen, sondern vor allen Dingen auf die regionale Zusammensetzung.
Genau.
Und mir ist total wichtig, dass wir den Menschen sagen, dass es eine gute Idee ist, zu investieren, dass aber vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, sklavisch den MSCI World abzubilden. Warum ist das deiner Meinung nach so? Dann sage ich, warum es meiner Meinung nach ist.
Genau, also der MSCI World ist ein Spiegelbild der vergangenen Wertentwicklung und die war natürlich sehr stark zugunsten der USA ausgeprägt. Wir haben inzwischen Gewichtungen, je nachdem, ob man den MSCI Welt oder den All-Country World nimmt, zwischen Mitte der 60er und Mitte 70% ungefähr USA-Gewichtung. Und jeder Universitätsprofessor, der einem beibringt, wie man investieren soll, würde sagen, so kannst du deine Investitionsquote nicht vornehmen, weil mit 70% hast du nicht sozusagen ein ausgewogenes Portfolio. Und wie gesagt, wenn man den Blick nach vorne legt, dann ist der auch durchaus differenzierter zu sehen als der im Rückspiegel. Der Index ist ein Spiegelbild dessen, was passiert ist, aber der Investor, die Investorin sollte sich möglichst so ausrichten, was in Zukunft passieren wird. Und aus meiner Sicht sind die Möglichkeiten der USA, diese großen Gewichtungen im MSCI zu verteidigen, geringer. Dass die Wachstumsraten werden geringer. Die großen Indexschwergewichte, deren Gewinnsteigerungsmöglichkeiten werden auf Dauer geringer. Die Amerikaner haben ihr Modell geändert, indem sie jetzt einfach viel mehr reindustrialisieren, müssen viel mehr in Infrastruktur investieren. Das kostet auch Margen, das kostet Gewinnwachstumsraten. Also aus meiner Sicht würde ich empfehlen, viel mehr in Asien und Europa zu investieren und ein gutes Stück von der US-Gewichtung wegzunehmen, um ein ausgewogeneres Portfolio, auch was die Zukunftsaussichten betrifft, herzustellen.
Okay, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich fasse nochmal zusammen. Aktuell MSCI World 70% USA.
Ja.
Roundabout. 70% USA, aber eben nicht nur US-Aktien, sondern auch
Tech vor allem.
US-Dollar.
Und Dollar.
Kommt noch dazu. Dann diese 70% sind, wie du gerade sagst, überwiegend die Techies, also die bekannten Magnificent Seven.
Ja.
Die machen einen großen Anteil mittlerweile des US-Aktienmarktes aus. Und im Grunde ist beim MSCI World sowohl Europa als auch Asien einigermaßen unterrepräsentiert. Wenn wir zurückgehen in die 80er zum Beispiel, Ende der 80er, da war die MSCI World Gewichtung spannenderweise 50% Japan. Nochmal zur Wiederholung, 50% Japan. Und ich glaube 8 oder 9% USA in der Größenordnung. Das war die Zeit, als Stirb langsam 1 auf den Markt kam. Den Film kennen die Älteren unter uns noch.
Ja.
Und da war das große Feindbild Japan übrigens.
Ja.
Jetzt das große Feindbild China. Stimmt. Aber ganz wichtig zu wissen, natürlich ist es gut, weltweit in Aktien anzulegen. Aber für einen europäischen, vielleicht auch deutschen Anleger ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass man möglicherweise den Europaanteil etwas höher fährt, als er im MSCI World repräsentiert ist.
Ja. Und vor allen Dingen auch den Bereich Asien, wir hatten den noch gar nicht angesprochen, den halte ich für auch sehr interessant regional, weil dort die Kompensationsmöglichkeiten für diese ganze Handelspolitik größer sind. Dort sind die Wachstumsraten groß, es sind dynamische Bevölkerungen, es gibt einen ordentlichen Zugang zu Rohstoffen, was immer wichtiger wird im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Von daher glaube ich, dass Europa eine gute Alternative darstellt, aber auch ein gewisser Teil Asien, der liegt uns vielleicht kulturell und sozusagen von der Größenordnung her ein bisschen ferner. Aber nichtsdestotrotz hat er sehr attraktive Aussichten nach vorne hin und von daher sollte man den auch im Portfolio berücksichtigen.
Okay, dann sind wir im Grunde bei den knapp 30 Minuten schon angelangt. Jetzt ist Carsten natürlich noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, die ich fast allen meinen Gästen stelle. Wie legst denn du eigentlich selbst dein Geld an? Kannst du das mit uns teilen?
Natürlich.
Willst du das mit uns teilen? Geht das im Grunde sowieso eher ein bisschen langweilig, weil breit gestreut und sag mal.
Es ist eher langweilig, muss ich sagen. Ich habe auch mal eine Phase gehabt früher, wo ich sehr viel auf Einzelwerte gesetzt habe und sehr viel versucht habe, sozusagen über hohe Return-Erwartungen dann sozusagen ein tolles Portfolio zu konstruieren. Ich bin im Laufe der Zeit nicht nur, weil ich bei Fondsgesellschaften noch angeheuert habe, sondern viel mehr dazu übergegangen, eigentlich fast ausschließlich in Fonds anzulegen, weil Erstens, ich das Gefühl habe, dass ich Experten mein Geld anvertraue, die diese Diversifikation auf täglicher Basis überprüfen. Und zweitens, weil ich allein gar nicht die Möglichkeit habe, vielen Aktien, Einzelaktien zu überwachen auf Dauer. Und so gut auch die manche gelaufen sein mögen, so schlecht sind andere gelaufen, sodass am Schluss unterm Strich dann doch wieder kein überwiegend positives Portfolio dabei rauskam. Also mit dem ausgewogenen Aktienfonds-Portfolio bin ich sehr gut gefahren. Ich habe fast nur Aktien, muss ich sagen, im Portfolio, Aktienfonds. Ich würde sagen 80-90%. Und davon auch ein ganz überwiegender Teil in den Schwellenländern, weil aus meiner Sicht der besonders attraktiv ist. Den habe ich auch für meine Kinder zum Teil so ausgerichtet, weil die natürlich noch mehr Zeit haben insgesamt. Aber für jeden, der mit dem Investmenthorizont von, glaube ich, 5 bis 10 Jahren Minimum ausgestattet ist, würde ich jetzt persönlich nicht unbedingt viel in Anleihen setzen, sondern gerade in einer Phase, wo jetzt auch die Zinsen möglicherweise höher sind auf Dauer und wo Inflationsraten vielleicht eine andere Basis finden, als noch vor Covid das der Fall war, halte ich Aktien einfach für die attraktivste Anlagemöglichkeit. Und dann gibt es noch so ein paar Spezialitäten. Ich habe auch ein bisschen Gold zum Beispiel physisch, was ich besonders schön finde, weil so eine Goldmünze, die anzuschauen, das macht auch wirklich Spaß und hat auch in den letzten Jahren auch viel Spaß gebracht, was die Wertentwicklung betrifft. Aber einfach, weil es einfach auch ein ganz anderes Asset ist, was andere Charakteristika an den Tag legt. Und gerade jetzt in Phasen der Unsicherheiten spielt Gold seine ganze Qualität wirklich nochmal ein deutliches Stück stärker aus. Also das finde ich auch gut. Und die Rohstoffe, das vielleicht nochmal, um das weiterzuführen, halte ich für die nächsten Jahre als für einen sehr attraktiven Bereich, weil die Rohstoffe einerseits sehr benötigt werden. Wir haben eine große Unterinvestition in den Rohstoffbereich in den letzten Jahren gesehen, der sich jetzt ein bisschen rächt, weil wir die Rohstoffe brauchen für alles, was wir an Infrastrukturen und Ähnlichem aufbauen. Und die sind dringend nötig und so viel können wir gar nicht produzieren. Und außerdem bieten sie auch eine gewisse Absicherung gegen Inflationsentwicklungen. Also von daher sollten auch Rohstoffe einen gewissen Anteil im Portfolio darstellen.
Na nun, jetzt haben wir ja doch nochmal ein ganz großes Portfolio zum Schluss gehabt. Das ist gut. Das heißt, Carsten Römelt ist in nahezu allen Anlageklassen außer in Anleihen gut vertreten. Das ist ein guter Hinweis. Streuung des Vermögens ist das Allerwichtigste und Regelmäßigkeit des Investierens.
Sparpläne sind auch eine tolle Möglichkeit, um sozusagen sich von Tagesschwankungen unabhängig zu machen.
Ja. Und der Bezug auf die Kinder und die Langfristigkeit war gegeben. Also insofern haben wir das jetzt alles ins Schlusswort gepackt. Carsten, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir große Freude gemacht. Wir konnten vieles besprechen, bei weitem nicht alles. Dafür bräuchten wir wirklich viel, viel mehr Zeit. Aber ich habe viel gelernt und danke dir.
Vielen Dank, Jörg. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Eine Produktion von Vogt Professionell.